MENA Watch, der Talk.
Lieber Rüdiger Malo, ich freue mich sehr, dass unser Gespräch heute klappt. Wir haben eine interessante Situation aktuell. Das ist bei der Planung unseres Gesprächs noch nicht so gewesen. Also, dass es aktuell jetzt eine Bewegung gibt in der Frage zur Restitution, mit der du dich beschäftigst. Du bist seit 2013 Repräsentant der Claims-Konferenz. Also ausgesprochen heißt das Conference on Jewish Material Claims Against Germany. Aber deshalb sagen wir nur Claims-Konferenz, weil das zu lang ist. Du bist Jurist von Hause aus und nur kurz zu deiner Person würde ich gern wissen, woher kommt dein Engagement? Weil ich habe festgestellt, das ist für dich nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung. Und wie kommt es dazu?
Das ist eine gute Frage. Ich bin in Berlin aufgewachsen. Und meine Eltern sind hierher gezogen.
Von wo?
Aus Tunesien und aus der Nähe von Hamburg. Mhm. Ja. Mein Vater ist nicht Überlebender, ist auch nicht jüdisch und meine Mutter ist fällt unter die Kategorie von einer Überlebenden. Aber das war nicht ausschlaggebend. Das war nicht das Familiäre, was ausschlaggebend gewesen ist, sondern vielmehr das Aufwachsen in Berlin. In meiner Kindheit und Jugend, wenn ich in die Synagoge gegangen bin, waren um mich herum ganz ein Großteil von Überlebenden, mit denen ich dann auch Zeit verbracht habe, beziehungsweise sie halt in ihrem Täglichen erlebt habe. Und mir war das damals nicht so bewusst, dass das Überlebende gewesen sind. Ja. Das war der eine wesentliche Punkt. Ich habe mich dann auch sehr stark engagiert in der jüdischen Gemeinde, beim Bundesverband der jüdischen Studenten, bei dem lokalen Studentenverband. Und so kam auch diese Thematik auch immer wieder zur Sprache und hatte mich dann halt so interessiert, dass ich mich dann auf diese Position im Jahre 2013 beworben hatte und für mich glücklicherweise und ich hoffe auch für die Claims glücklicherweise dann auch einen Start gestartet bin.
Ja, also vielleicht sagst du auch noch mal ein bisschen was zu deinem Aufgabenbereich. Also aktuell, habe ich ja angesprochen, hast du eine Anhörung gehabt vor dem Bundestag tatsächlich oder vor einem Ausschuss im Bundestag?
Einem Ausschuss, ja.
Genau, und dazu gibt es ein Papier. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
Ja, die Anhörung, die am Montag im Bundestag stattgefunden hat, war eine Anhörung über NS-Raubkunst. Und die Abgeordneten waren neugierig zu wissen, wie man mit NS-Raubkunst umgehen sollte. Es war der Kulturausschuss, der da zusammengetreten ist und verschiedene Experten eingeladen hat. Ich habe natürlicherweise die Position vertreten der Opfer. Es gibt eine große Anzahl von heute eher Erben von Überlebenden, die versuchen, ihr geraubtes Kultur und ihre geraubten Kunstgüter zurückzubekommen. Und ich habe mich auch mit einigen getroffen und auch schon vor einigen Jahren gemerkt, wie schwer es ist, heute etwas zurückzuerhalten. Und das liegt daran, dass die Überlebenden bzw. die Erben heute überhaupt gar keine Möglichkeit haben, keine rechtliche Möglichkeit haben, keine Verfahrensmöglichkeit haben, ein Restitutionsverfahren in Gang zu setzen. Das bedeutet, die sind völlig rechtlos. Und wie die Kulturministerin gesagt hat, also Claudia Roth, einmal in einer ihrer Reden gesagt hat in 2023, die Erben, die Überlebenden und die Erben haben eine Position eines Bittstellers. Und das hat sie sehr, sehr zutreffend analysiert. Und obwohl wir als Claims-Konferenz nicht uns in einzelne Fälle hinein engagieren, ist es für uns extrem wichtig, dass es ein gerechten, ein transparentes Verfahren gibt, was die Überlebenden bzw. die Erben eher heutzutage antreten können, um eine faire und gerechte Chance zu haben, gehört zu werden überhaupt.
Ich will mal ganz kurz noch den Hintergrund erläutern. Seit 20 Jahren, also im September 23, wurde ja das 20-jährige Bestehen der sogenannten Limbach-Kommission gefeiert. Das heißt, die wurde ja mal gegründet, um Ansprüche zu klären. Also das heißt, das ist jetzt kein neues Thema, sondern da in diesem Verfahren gab es nur diese seltsame Formulierung, es müssen beide Gruppen, also der, der den Anspruch auf ein geraubtes Gut erhebt und der, der im Besitz dieses Gutes ist, die müssen sich einig sein, dass sie die Kommission anrufen. Also der Hintergrund ist, dass innerhalb von diesen 20 Jahren eine Handvoll Verfahren überhaupt stattfand. Ich weiß gar nicht, wie viele entschieden wurden. Und dass dann am Ende aber noch Tausende ausstehen. Also das war ja auch Hintergrund deines Gesprächs im Bundestag, damit da mal etwas passiert. Was genau soll denn passieren?
Ja, du hast angesprochen, die beratende Kommission, die in ihrem über 20-jährigen Bestehen 24 Fälle oder in 24 Fällen eine Empfehlung ausgesprochen hat. Und es ist völlig klar, dass es wesentlich mehr Fälle gibt als diese 24. Und damit schilderst du oder erkennst sofort eins der Probleme im Bereich NS-Raubkunst und Restitution NS-Raubkunst. Das ist nämlich die Zugangsproblematik. Die Überlebenden und Erben haben gar keine Zugangsmöglichkeit. Und diese Zugangsmöglichkeit würde jetzt etwas eröffnet werden, wenn es ein einseitiges Anrufungsrecht dieser Kommission geben würde. Diese ist aber nicht gegeben. Die Länder haben sich bis jetzt nicht durchringen können, ein solches einseitiges Anrufungsrecht oder den Überlebenden und den Erben zu gewähren, den Anspruchstellern zu gewähren. Und wir hoffen, dass sich das ändern wird.
Ja. Also es war diese Anhörung galt eigentlich dem Zweck, ein Gesetz zu formulieren, richtig? Also dass das
gegen Alternativen generell. Welche Alternativen? Eine der großen Alternativen, ja. Eine der Alternativen, die jetzt auch immer in aller Munde sind, ist ein Restitutionsgesetz. Mhm. Und ein Restitutionsgesetz ist aus historischen Gründen das Richtige. Warum? Weil alles, was im Bezug auf NS-Unrecht geregelt worden ist in Deutschland nach 1945, ist alles über ein Spezialgesetz geregelt worden. Ja, also Bundesentschädigungsgesetz, Bundesrückerstattungsgesetz, Vermögensgesetz, Ghetto-Rentengesetz und so weiter. Es gibt eine Sache, die nicht so geregelt worden ist über ein Spezialgesetz. Und das ist das Strafrecht nach 1945. Und die Konsequenz davon ist, dass man nach der historischen Wissenschaft sagt man, es hat ungefähr 200.000 Direkttäter gegeben. Von diesen 200.000 Direkttätern sind in Deutschland vor deutschen Gerichten 172 wegen Mord verurteilt worden. Warum? Weil man alles über das normale Strafgesetzbuch hatte regeln wollen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass jedem Täter nachgewiesen werden muss, wen hat er umgebracht, wann hat er ihn umgebracht, wie hat er ihn umgebracht. Und das können Sie in einem Konzentrationslager nicht tun. Wer soll sagen, wann genau es gewesen ist? Welche Tatwaffe er gehabt hat? Und so weiter und so fort. Und aus diesem Grunde kam es zu einem absoluten Fehl oder Missstand bei der strafrechtlichen Verfolgung von Tätern in Deutschland nach 1945, weil es eben kein Spezialgesetz gegeben hat. Und wenn wir jetzt heute über NS-Raubkunst sprechen, ist auch noch wichtig zu sagen, es ist das letzte offene Kapitel, was wir haben. Alle anderen Kapitel in Bezug auf NS-Unrecht sind bisher geschlossen worden. Also wir haben gesagt, die Zugangsproblematik. Ja, wir haben gesagt, historisch, dass das einmal alles über ein Spezialgesetz gelaufen ist. Wir haben die Problematik, dass die Gesetze, die wir heute haben, also das normale Zivilrecht, was wir anwenden müssten, um ein Kunst- oder Kulturgut zurückzubekommen, sind alle Restitutions-, nicht nur feindlich, sondern absolute Hinderer. Warum? Sie haben die Verjährung, die überall schon eingetreten ist. Sie haben die Ersitzung, sie haben keine Beweislastumkehr. Wer soll heute, knapp 80 Jahre nach 1945, beweisen können, dass der, der heute dieses Bild in der Hand hält, gutgläubig ist? Beweisen.
Ja, es ist ja schon einiges passiert im Bereich der öffentlichen Einrichtungen, also Museen und so weiter. Was das Problem ist, das größere Problem ist wohl der Privatbesitz. Und ich denke, da sind natürlich Interessen im Spiel, warum sich das so verhält. Aber also dieses Thema Raubkunst, um das jetzt noch die letzte Frage dazu zu stellen, liegt es an der Ministerin, da eine Empfehlung oder eine Gesetzvorlage zu erstellen? Und glaubst du, dass das jetzt tatsächlich endlich passieren kann?
Also wir reden über zwei Sachen. Wir reden über das Gesetz und wir reden über die Einseitigkeit, also die Stärkung der beratenden Kommission, ja, indem man den Erben, den Anspruchstellern erlaubt, einseitig die beratende Kommission anzurufen. Mhm. Ja. Jetzt muss man sich das mal so ungefähr vorstellen, wenn man das kontextualisiert. Die einseitige Anrufung ist der absolute Minimalschritt, den man machen kann. Das Gesetz ist umfassend. Und das ist sozusagen, wenn man das beide nebeneinander stellt, ja, ist es in Ordnung, dass es die Einseitigkeit gibt. Dafür bin ich auch. Da habe ich mich schon vor Jahren geäußert und dieses verlangt. Und es darf aber da keinen Schlusspunkt geben, sondern es muss dann auch ein Restitutionsgesetz erfolgen.
Also die Forderung habe ich von dir schon vor längerer Zeit gehört. Du versuchst ja auch in Artikeln immer mal wieder über den Stand deiner Arbeit zu berichten. Also da geht es nicht nur um Raubkunst. Wie ist das mit der Öffentlichkeit? Also wir stellen jetzt auch in diesem Gespräch eine gewisse Öffentlichkeit her. Im Augenblick sind auch die Zeitungen davon voll, das Thema Raubkunst nochmal in Angriff zu nehmen. Wie ist das Thema überhaupt für die Claims? Also welche Rolle spielt die Öffentlichkeit? Kann man sagen, ihr wollt nur informieren oder wollt ihr auch bestimmte Mechanismen nutzen, um Öffentlichkeit herzustellen?
Wir wollen Öffentlichkeit herstellen, weil das die Erzählweise beim Thema NS-Raubkunst sehr stark geprägt ist aus der Sicht der Museen und der Institutionen und der Behörden, aber nicht aus der Sicht der Opfer. Und da muss es eine Umkehr geben. Und du sagtest vorhin, ja, bei staatlichen Institutionen, okay, da gibt es was, ne? Noch größer ist es bei Privaten. Der Punkt ist der folgende. Wenn wir uns heute die Lost Art Datenbank angucken, eine Datenbank, in der Museen beispielsweise Objekte hineinstellen können und sagen, wir haben den Verdacht, dass es sich um NS-Raubkunst handelt. Oder aber auch Opfer können oder Opfervertreter können ebenfalls dort was einstellen. Dann haben wir heute über 70.000 Verdachtsfälle in dieser Datenbank. Davon circa die Hälfte, circa 35.000 Fälle, die direkt von den Museen gemeldet werden. Und wenn wir jetzt noch das Beispiel ein bisschen vertiefen und sagen, gut, nehmen wir mal die Kategorie Malerei. Ja, melden die Museen 1.800 Gemälde, die sie als verdächtig empfinden. Davon haben sie nur einige restituiert. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, und deswegen ist es wichtig, dass man versteht, welche Konsequenz das Nichtstun beziehungsweise nur das Tun in kleinen Schritten auf das Outcome hat. Wenn wir also alleine nur für die Gemälde heute die deutschen Museen heute in diese Lost Art Datenbank eingestellt haben. So weitermachen wie bisher, brauchen wir über 300 Jahre, um alleine nur 1800 von über 70.000 Objekten zu recherchieren. Brauchen wir über 300 Jahre, um diese dann auszurecherchieren, beziehungsweise da eine Entscheidung zu treffen. Und deswegen sage ich, es muss Zug rein, und es muss ein solches Restitutionsgesetz geben, damit sozusagen Verfahren von beiden Seiten eröffnet werden kann, damit auch schneller entschieden werden kann.
Also wenn du sagst, da waren in den vergangenen 20 Jahren 24 Entscheidungen, das klingt wirklich lächerlich, aber wie kommt das zustande? Also es wird zum Beispiel ein Gegenstand, ein Bild wie du sagst, verdächtig gekennzeichnet und von zwei Seiten wird jetzt also gebeten, darum eine Entscheidung zu fällen. Wie läuft das ganze Verfahren? Da wird der Gegenstand jetzt nochmal auf seine Provenienz überprüft und genau, wie ist da euer Einfluss?
Exzellente Frage und die würde ich halt so gerne ein bisschen bildlicher beantworten. Zunächst einmal aus der Opferseite, die meistens ja nicht aus Deutschland sind, brauchen mindestens zwei Anwälte. Einen in Amerika beispielsweise oder darum, oder Israel oder so, wo man sonst ist, und einen in Deutschland. Dann muss die Opferseite ihre Provenienzrecherche selbst finanzieren. Dann müssen sie hier das Museum anschreiben. Das Museum, im Gegensatz zu dem Privaten, ist in allermeisten Fällen staatlich. Ja, das heißt, die haben den Träger, den Staat hinter sich, ein Land oder Bund. Die verfügen über die gesamten Informationen dieses Bildes, wo er jetzt gekommen ist und so weiter. Das haben sie alles in Archiven liegen. Die verfügen über rechtliche Expertise. Die verfügen über eine Kunstexpertise. Und so fängt schon mal dieses Ungleichgewicht an. Und jetzt geht es meistens in eine Art Verhandlungsphase zwischen den beiden Parteien, in der es klar ist, dass der eine einen wesentlich kürzeren Atem hat, aufgrund, dass er das auch alles selbst finanzieren muss und vorschießen muss. Und ein Museum, was sozusagen auch gerne mal in vielen Fällen die Sache auch etwas verlängert und in die Länge zieht. Und wenn man da sich dann nicht einig ist, ja, also man geht schon mal aus der Position der Schwäche rein, das heißt, auch wenn man ein Ergebnis hat, wird es auch immer ein Ergebnis sein, oft ein Ergebnis sein, wo die Opferseite größere Kompromisse schließen würde als die Museumsseite. Aber nehmen wir mal an, man ist sich nicht einig, dann hat man die Möglichkeit, vor die beratende Kommission zu treten, aber nur dann, wenn beide Parteien einig sind. Das heißt, wie jetzt in dem Fall Madame Soler beispielsweise, wo es seit fast 15 Jahren oder über 15 Jahren darum geht, diesen Streit aufzulösen.
Kannst du noch ein bisschen mehr sagen? Madame Soler ist ein
Bild. Madame Soler ist ein Bild von Picasso,
okay.
Das der Familie Mendelssohn gehörte. Ich bin kein Kunstexperte, ich kann dazu jetzt nicht sagen. Ich verweise sozusagen nur auf die Fehler in den Gesamtverfahren, ja. Die sozusagen also die eigene Provenienzrecherche gemacht haben, gut, in diesem Fall jetzt einen Anwalt bezahlt haben, weil die Erbengemeinschaft auch in Deutschland sitzt, sich ans Museum gewendet haben, viele Gespräche mit dem Museum geführt haben, viele Verhandlungen mit dem Museum geführt haben, das Museum aber sagt, nein, das ist keine Raubkunst.
Weil da irgendwann mal Geld gezahlt wurde und die behaupten, dass wir...
Die haben die Provenienz erforscht, Gutachten gemacht auf Kosten des Deutschen Zentrum Kulturgutverluste, das heißt des Staates, sehen sich aber nicht in der Lage, das Gutachten in Gänze zu veröffentlichen, wollen es dann auch nicht veröffentlichen, aber... versuchen jeden Felsen fest davon zu überzeugen, dass es sich nicht um Raubkunst handelt.
Also das ist schon intensiv genug, weil wir kennen alle, oder ich kenne jedenfalls den Film Die goldene Frau. Und da wird ja genau dieses Thema wird ja angesprochen. Auch die Dame, die das Bild dann zurückbekommen hat, sitzt ja in Amerika oder Kanada, Amerika. Und insofern hat man wirklich alle Schwierigkeiten in dem Film gesehen, wie sie sich darstellen. Also für mich ist ja immer unerklärlich, warum Museen, die ja auch der Öffentlichkeit dienen, sich so verhalten, als gehörte ihnen alles, was da drin sich befindet. Ja, sie sind eigentlich ja nur Dienstleister, aber das sehen die wahrscheinlich etwas anders. Und von daher wird dieses Problem mit Sicherheit noch länger dauern, je weniger Erben es gibt. Also Leute, die wirklich nachweisen können, dass so ein Gegenstand, ein Bild aus ihrem Besitz stammt, aus der Familie. Wobei Mendelssohn sind ja prominent, ja. Also und Picasso ist nun auch ein großes, ein großer Wert. Aber es gibt ja viele kleine Werte und was einfach finde ich aus dem Fokus gerät, ist, dass die Opfer entmenschlicht, entrechtlicht, entwürdigt wurden und dass dieses sich fortsetzt, indem man jetzt über diese Gegenstände in dieser Form diskutiert. Aber ich möchte noch darauf hinaus, dass die Claims noch andere Dinge tut. Also es ist ja nur ein kleiner Teil Restitution. Absolut. Und das ist auch wichtig, weil wir ja doch den Fokus ein bisschen darauf lenken wollen, was die Claims generell eigentlich macht. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Also wir sind jetzt nur so tief drauf eingegangen, ja, genau, wegen der Aktualität. Genau. Wegen der Aktualität. Aber natürlich ist der Arbeitsbereich der Claims in ganz anderer im Großteil der Aufgaben, die die Claims hat. Die Claims zahlt die Entschädigungen aus an Überlebenden der Shoah, an jüdische Überlebenden der Shoah, die bisher keine erhalten haben, beziehungsweise die bei uns einen Antrag gestellt haben und eine regelmäßige Zahlung erhalten. Das ist der absolute Großteil, wofür auch die Claims angetreten ist. Und eine interessante Frage ist, na gut, die Claims hast du ja vielleicht am Anfang auch schon erwähnt, ist 1951 gegründet worden, Luxemburger Abkommen, in dem man zwischen der Bundesrepublik Israel und der Claims-Konferenz dann sich auch auf individuelle Zahlungen geeinigt hat, ist aus dem Jahr 1952. Also warum gibt es die Claims heute noch? Und um das in der Kürze zu beantworten ist, im Grunde genommen gab es zwar immer schon seitdem eine Möglichkeit der Entschädigungszahlung, aber der Kreis der Empfänger wurde immer relativ klein gehalten. Ja, und die Aufgabe der Claims war es, alle Shoah-Überlebenden denen die Möglichkeit zu geben, eine Entschädigungsleistung zu erhalten. Und vielleicht sollte ich das alles ein bisschen verbildlichen. Zu Beginn waren die Entschädigungsleistungen eigentlich nur vorgesehen für deutsche Juden. Dann hatte man das erweitert für Juden im, wie man das nennt, deutschen Sprach- und Kulturkreis. Das heißt, Überlebende mussten, bevor sie einen Antrag gestellt haben für Entschädigung, an deutsche Botschaften gehen im Ausland und erstmal einen Deutschtest absolvieren, bevor sie einen solchen Antrag überhaupt stellen durften, damit sie nachweisen konnten, sie gehörten zum deutschen Sprach- und Kulturkreis. Damit fielen natürlich viele Überlebende weg. Die konnten dann keinen Antrag stellen. Dann gab es, das war nach dem Bundesentschädigungsgesetz. Ja. Wie ging es dann weiter? Ein bisschen fast forward. Wir haben dann alleine schon in den 80er Jahren angefangen dafür zu kämpfen, dass das Bundesentschädigungsgesetz wieder geöffnet wird, weil es keinerlei Entschädigungszahlung gab für Überlebende, die in den Oststaaten gelebt haben, also in den sozusagen damals kommunistischen Staaten gegeben hat. Und erst im Jahr 2000, in den Jahren 2010 überhaupt, man begonnen hat, auch Entschädigungszahlungen zu zahlen an Überlebenden aus der ehemaligen Sowjetunion. Also so lange geht es dann hin. Dann gab es noch in Einzelnen die Anforderungen, dass man beweisen musste, dass man auch mal 12 Monate, man nennt das technisch Haftzeiten vorweisen sollte, das heißt Ghetto oder Konzentrationslager. Ja. Und wer da drunter gefallen ist, der hat nichts bekommen können. Und deswegen gab es halt immer die Claims, die halt in den regelmäßigen Verhandlungen diese Kriterien erweitert hat, wir nennen das halt liberalisiert haben, damit es immer mehr Überlebende die Möglichkeit erhalten, eine solche Entschädigung zu bekommen und zu beantragen.
Ich war ja mal im Ort der Erinnerung, das ist unter dem Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Ich finde das nicht so gut gemacht, dass man das ganz schwer findet, aber es gibt da diesen Ort und es ist ein hervorragender kurzer Einblick in die Opferzahlen, in jüdische Vernichtungszahlen. Und da gehörte aus meiner Erinnerung Weißrussland zu denen mit den höchsten Opferzahlen. Also auf jeden Fall dort in diesem Gebiet. Natürlich hat sich aus diesem Grund die Entschädigung für diese Leute natürlich etwas versucht, hat man versucht, das ein bisschen rauszuhalten. Aber die waren natürlich nicht nur in Konzentrationslagern, sondern auch in Arbeitslagern und in Ghettos. Ich habe da die Zahl 2013 gefunden, dass sich da für die polnischen also in Polen etwas geändert hat. Ich weiß aber nicht, ob Polen jetzt überhaupt da verantwortlich war in diesem Fall oder ob das nicht auch eine deutsche Verantwortung in Polen war. Und diese Ghetto-Renten, die sich darauf berufen, dass die Leute gearbeitet haben und Renten gezahlt wurden, die aber dann nicht abgeführt wurden. Also vielleicht kannst du das noch ein bisschen erläutern.
Also im Kurzen, du sprichst auch dieses Ghetto-Rentengesetz an. Die Idee war die folgende, was geschichtlich passiert ist, ist, dass Juden für Deutsche, also in der Zeit, sagen wir mal, des Zweiten Weltkrieges, so 39, 45, in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, Juden für deutsche Unternehmen gearbeitet haben, gearbeitet in Anführungsstriche, das waren Sklavenarbeit, und zwar aus den, das waren Juden, die in den Kassett gewesen sind oder in den Ghettos gewesen sind. Ja, das heißt, also wenn wir Auschwitz nehmen, ist Auschwitz ist so gebaut, dass nebenan deutsche Industrie sich angesiedelt hat, um halt sehr günstig und die SS hat dann die inhaftierten Juden im KZ, die KZ-Häftlinge für die Deutschen arbeiten lassen, für einen bestimmten Lohn, 1 oder 2 Mark am Tag, also das nagel mich jetzt nicht fest auf die genaue Zahl. Und dieses Unternehmen hat aus diesem Gehalt einen Teil abgeführt an den deutschen Staat für die Rente. Ja, also ganz, ganz ordentlich sozusagen. Ja. Ist es klar, dass die Arbeit in Anführungsstrichen, weil ich nenne das so, weil, das erzähle ich jetzt gleich, weil letztendlich die so ausgelegt worden ist, dass man am Ende umkommen musste. Warum? Schwere Arbeit und nicht genügend zu essen. Man hat extra bei Juden, das ist auch im Gegensatz zu anderen KZ-Häftlingen, hat man die Tagesration niedriger gehalten als das, was man normalerweise braucht. Und zusätzlich hat man Juden nicht erlaubt, in irgendeiner Weise Art Care-Pakete zu bekommen. Ja, das ist sozusagen ein Unterschied zwischen polnischen Häftlingen im KZ, die nicht jüdisch waren. Und das war sozusagen, aus dem Grunde kam der Gedanke zu sagen, dass diese Leute, die da gearbeitet haben, eine Rente eine Rente erhalten und weitläufig ist das halt bezeichnet worden als Ghetto-Rente. Ja, das war.
Und das Geld ist aber natürlich so eingenommen worden, ohne die Perspektive, es wirklich auszuzahlen, weil sie ja dachten, diese Leute werden alle vernichtet.
Ja, also der Punkt ist, das Unternehmen an sich, ja, hat er sozusagen, also klar, weil es gab ein Rechts, es gab einen Anspruch des Staates, dass man, wenn man Arbeiter einstellt, dass man Teile halt für die Rente abführt, so wie heute auch.
Und was hat sich dann 2013 geändert?
Also das Ghetto-Rentengesetz natürlich vorher. Es war ein Gesetz, welches im Grunde genommen einen Großteil der Überlebenden ausgeschlossen hat, die halt die halt im Ghetto gearbeitet haben und oder im KZ dann gearbeitet haben. Und das, also 90% der Anträge sind abgelehnt worden. Und wenn man ein Gesetz macht, wo 90% der Anträge abgelehnt werden, dann heißt es, das Gesetz hat nicht Gutes. Und deswegen hatte man das nochmal in dem Zuge 2013 nochmal geändert, damit diese Anträge auch bearbeitet werden können und nicht alle negativ beschieden werden können.
Also am Ende des Tages, nur um das nochmal zu verstehen, gab es viele Überlebende, die hier auch in DP-Camps in Deutschland gelandet sind, aus dem Ostgebiet, weil dort keiner mehr bleiben wollte oder konnte. Es gab ja dann auch noch Pogrome nach Ende des Krieges, wenn Leute in ihre Häuser zurück wollten, Stichwort Kielce. Und daher sind die also hauptsächlich in diesen Westsektor auch von Berlin und anderen, also Deutschlands, in den Westsektoren untergekommen. Aber viele konnten am Ende ihrer Zeit nicht nachweisen, wo sie waren, wie lange sie wo waren, wie sie hin und her gekommen sind. Heißt das, dass alle diese Leute, die dann nach in verschiedene Richtungen der Welt ausgewandert sind, teilweise auch in Deutschland geblieben sind, dass die Schwierigkeiten hatten, das nachzuweisen und dann leer ausgegangen wären, hätte es die Claims nicht gegeben?
Wir als Claims-Konferenz, wenn Sie heute und wenn Sie immer schon einen Anhaber der Claims gestellt haben, haben das, was der und die Überlebende als Verfolgungsschicksal niedergeschrieben hat, haben wir dann recherchiert und haben dafür den Beweis gefunden. Und natürlich ist es so, wer sich versteckt in dieser Zeit, ja, der hatte keinen Nachweis.
Nee.
Ja, das bedeutet, wir wissen halt, wenn jemand beispielsweise in Polen gewesen ist und dort zur Schule gegangen ist, in die zweite Klasse beispielsweise, und nach dem Krieg wieder in Polen in die Schule geht, ja, dann gehen wir davon aus, dass er in dieser Zeit dort in Polen gewesen ist. Es ging ja nicht anders. Mhm. Ja, also das ist so arbeiten wir dann das auch teilweise. Das ist sozusagen, ne, die Auszahlung und Antragsbearbeitung ist einer der ganz großen Aspekte der Arbeit der Claims-Konferenz. Ein zweiter, der sich sozusagen entwickelt hat und auch immer größer geworden ist, und ich sage vielleicht warum, ist, dass die Claims-Konferenz häusliche Fürsorge für die Überlebenden bezahlen, die nicht mehr in der Lage sind, diese aufzubringen und die in einem gesundheitlichen schlechten Zustand sind. Und das machen wir weltweit in Partnerschaft mit über 300 jüdischen Agenturen, die diese Arbeit für uns übernehmen und wir die finanziellen Mittel bereitstellen dafür. Das heißt, wenn Sie Überlebende haben, nicht häufig, aber irgendwo in Russland in der Tundra oder egal wo auf der Welt, und ist und braucht uns bedürftig und braucht häusliche Fürsorge, finanzieren wir diese häusliche Fürsorge für die Überlebenden. Und warum das Ganze ist? Natürlich, weil wir richten uns an die Bedarfe der Überlebenden. Umso älter die Überlebenden werden, kommen andere Bedarfe, werden andere Bedarfe wichtig. Und deswegen haben wir ein solches Programm aufgesetzt.
Seit wann etwa?
Seit den Anfang 2000er. Da war es noch ein sehr kleines Programm und ist heute das größte Programm, das die Claims-Konferenz hat.
Da gibt es ja noch mehr Aspekte. Also wir haben jetzt Raubkunst, Entschädigung. Und
also Raubkunst ist sozusagen, es muss mal, also wir, ja, haben Entschädigungszahlungen,
ja,
wir haben häusliche Fürsorge und wir haben Bildung, Holocaust Education. Mhm. Und vielleicht kann ich da, so, das sind die Hauptbereiche. Mhm. Raubkunst, wo wir sozusagen politisch versuchen, Druck auszuüben, dass es überhaupt ein gerechtes und transparentes Verfahren gibt, ist halt noch ein kleiner Teil davon. Mhm. Ja. Die überwiegende Aufgaben der Claims-Konferenz sortieren ja ein bisschen aus, sagen wir mal, bevor ich angefangen habe. Und ich hatte ja erzählt, dass es immer um die Erweiterung der Kriterien gegangen ist und dass Überlebende dann die Möglichkeit hatten, einen Anspruch zu stellen, einen Antrag zu stellen bei uns, war immer die Frage, ja, kann ich denn auch eine Entschädigung erhalten? Und umso älter sie wurden, war die Hauptfrage, kann ich denn häusliche Fürsorge erhalten? Und jetzt, wo sie am Ende ihres Lebens stehen, ist für sie eine große Frage, ist, wer wird an mich erinnern? Und hier ist für uns sehr wichtig, dass die jüdische Stimme, in Zukunft da ist, um das, was den Überlebenden passiert ist, was den Familien passiert ist, nicht in Vergessenheit zu bringen und auch an die nächsten Generationen zu übertragen. Und deswegen fokussieren wir uns auch auf Holocaust Education, auf Holocaust Bildung. Ein ganz wesentlicher Teil auch.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, wofür die Claims immer Geld ausgibt. Wie kriegt sie denn Geld?
Die Claims-Konferenz verhandelt jährlich mit der Bundesregierung über die Budgets. Und in diesen Verhandlungen wird dann entschieden, wie viel die Claims-Konferenz erhält.
Das heißt, ausschließlich die Bundesrepublik ist für Zahlungen zuständig, wobei ich noch wissen würde gerne, wie setzt sich denn die Claims zusammen? Wer ist die Claims? Und also wie viele Mitarbeiter hat die Claims?
Die Claims hat ca. 400 Mitarbeiter. Die Hauptbüros liegen in New York, Frankfurt und in Tel Aviv. Es gibt aber noch andere Büros woanders, wie beispielsweise hier in Berlin. Die Claims-Konferenz ist ein Zusammenschluss der 23 einflussreichsten jüdischen Organisationen weltweit. Die Idee war es, all diese jüdischen Organisationen an einen Tisch zu bekommen, um mit einer Stimme gegenüber der Bundesrepublik Deutschland zu verhandeln. Deswegen werden sie in dieser Claims-Konferenz nicht nur jüdische Organisationen finden, die geografisch verteilt sind, USA, hier in Deutschland, beispielsweise der Zentralrat ist Mitglied der Claims-Konferenz, oder die politische Organisation in Frankreich oder in anderen Ländern und Russland, sondern sie finden auch, sagen wir, aus religiöser Sicht, dass bei uns sind die Ultraorthodoxen sitzen mit am Tisch bei der Claims-Konferenz, Agudat Israel, aber auch die Union of Reform Judaism, of World Reform Judaism sitzen ebenfalls am Tisch, sowie auch Sozialorganisationen. Bnei Brith beispielsweise ist ein Begriff, den man kennt. World Jewish Congress. Also das ist sozusagen da sitzen also wirklich 23 Organisationen an einem Tisch und sind geschaffen worden, um mit der Bundesrepublik Deutschland zu verhandeln. Und wenn du darauf ansprichst, wie die Claims-Konferenz ihre Gelder erhält. Ja, der überwiegende Teil kommt daher. Diese Programme wie die Entschädigungszahlung ist ja auch normal. Warum sollen wir sozusagen aus eigener Tasche Entschädigung zahlen an Überlebende? Das ist nicht moralisch. Ja, das muss die Bundesrepublik tun. Genauso wie auch das Programm der häuslichen Fürsorge. Wir haben oft mit Geldern, die wir dadurch erhalten haben, dass wir gesetzlich der Rechtsnachfolger gewesen sind für
erbenloses jüdisches Vermögen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, haben wir Gelder erhalten, die wir ebenfalls mal als in diese Programme hineingesteckt haben, wie häusliche Fürsorge beispielsweise, als wir dies begonnen haben, oder auch wie Holocaust Education, und waren halt immer schon von der Zeit an der größte Geldgeber für Holocaust Education. Es gibt kein einziges, ich würde mal sagen, jetzt lehne ich mich vielleicht zu sehr aus dem Fenster, aber es gibt kein einzig großes Holocaust-Museum, was nicht mit Geldern der Claims-Konferenz finanziert wird oder ist. Also beispielsweise Yad Vashem, da sind wir Gründungsmitglied, das USHMM beispielsweise, oder auch Le Memorial in Paris. Das sind alles Holocaust-Museen, die auch mit der Claims-Konferenz, mit Claims-Konferenz-Geldern finanziert wurden.
Also das ist nämlich eine Antwort auf eine Frage, die ich noch gar nicht gestellt habe. Was passiert mit herrenlosem Gut oder Geld, das eben noch gefunden wurde? Das heißt ja auch viele Immobilien und Landbesitz sind ja durch Enteignung und Raub von Juden weggenommen worden. Und insofern ist die Frage, diese Werte sind dann in die Claims eingeflossen und wurden auf diese Weise weitergegeben. Ja.
Also nur in Bezug auf jüdisches Vermögen, was sich auf dem Gebiet der ehemaligen DDR befunden hat.
Okay.
Nicht in Westdeutschland, also nicht in der Alt-BRD.
Und die Werte, die da jüdisch waren und erkennbar, also illegal sozusagen entwendet wurden, die flossen jetzt in den Schatz der Bundesrepublik ein. Und das ist eine der Grundlagen für Entschädigungszahlung?
Also, wenn wir jetzt ein bisschen kurz ins Detail gehen, grundsätzliche Trennung zwischen also Westdeutschland, Ostdeutschland. Westdeutschland, ganz einfach vereinfacht gesagt, da gab es die Anwendung des Spezialgesetzes, Bundesentschädigungsgesetz, Bundesrückerstattungsgesetz. Das heißt, Überlebenden, ihre Erben bzw. Nachkommen konnten einen Antrag stellen und konnten an das Vermögen der Familie herankommen. Ja? Das war der eine Punkt. Das Gesetz, Bundesentschädigungsgesetz, wurde 1969 wurde das geschlossen, und da gab es keine Möglichkeit mehr. Das heißt, man musste seinen Anspruch vorher gestellt haben, und okay, wenn man das nicht, also ne, wenn man das dann nicht getan hatte, hat man keine Rechtsgrundlage, hatte man keine Rechtsgrundlage mehr, das herauszufordern. In Bezug auf Ostdeutschland gab es ja diese Möglichkeit nie. Und mit dem Fall der Mauer und der Einigung der zwei deutschen Staaten sind wir als Claims-Konferenz an die Bundesregierung herangetreten und haben gesagt, wir wollen sicherstellen, dass es A, ein Verfahren gibt, nachdem Erben und Überlebende, die Vermögen hatten im Gebiet der ehemaligen DDR, das herankommen können und das beanspruchen können. Aber falls nicht, haben wir gesagt, kann nicht sein, dass man erst die Menschen umbringt und dann sich als Staat das Vermögen einverleibt. Das heißt, es muss eine Zwischenorganisation geben, eine jüdische Organisation geben, das ist dann die Claims-Konferenz, die als Rechtsnachfolger, als Sonderrechtsnachfolger dann dieses Vermögen aufnehmen durfte.
Weil das herrenlose Vermögen von Menschen, die umgebracht wurden und keine Erben hatten, das ist dann einfach an die Bundesrepublik gefallen oder blieb einfach unentdeckt?
Das ist eine interessante Frage. Vieles würde wahrscheinlich dann unentdeckt geblieben sein. Auf der anderen, also es gibt Sachen, die unentdeckt geblieben sind, aber es gab auch damals schon, das war jetzt nicht die Claims-Konferenz, aber es gab damals Nachfolgeorganisationen, um genau dem entgegenzuwirken. Mhm. Ja? Okay. Also die gab es auch schon. In der Zeit, jetzt machen wir mal durchgesprochen.
Um es mal ein bisschen plastisch zu machen, also ich habe gelesen, in den Jahren seit Gründung der Claims sind über 90 Milliarden Dollar verteilt worden. Wie groß ist der Anteil für die Organisation selbst? Man muss es ja irgendwie verwalten. Das heißt also, da fällt ja immer ein Teil für die Organisation weg, aber wie viel ist dann tatsächlich bei den bedürftigen Überlebenden oder auch für Rückerstattung genau, angekommen? So.
Von den 90 Milliarden, 90 Milliarden.
Bei was? Nein, also ich will wissen, wie viel bei die Verwaltung. Also
die Verwaltung.
Ein Teil muss ja auch für die Organisation draufgekriegt.
Richtig. Aber nicht diese 90 Milliarden.
Diese, das heißt, ausschließlich für
ausschließlich, die? Ausschließlich, ja. Wir haben sozusagen mit der Bundesrepublik verhandeln wir, so verhandeln nicht, aber wir haben sozusagen einen extra Topf für unsere Verwaltungskosten. Hm. Der extra ist von dem, was wir verhandeln.
Ah ja. Und die Gruppe, die das leitet, also die sind ja relativ viele, wenn ich das richtig gesehen habe, 23 Organisationen, da werden auch sicherlich viele Treffen stattfinden, die sind alle ehrenamtlich und wer ist eigentlich der Hauptvertreter für die Claims? Und ist bezahlt? Also ist das dann ein Angestellter oder sozusagen ein Geschäftsführer der Claims?
Also die Mitgliedsorganisationen, die sind, das ist jetzt eher eine unbezahlte Position. Die erste bezahlte Position ist der Geschäftsführer. Also nicht der Präsident der Claims-Konferenz, das wäre die höchste Position, sondern der Geschäftsführer. Und dann darunter natürlich die gesamte Verwaltung der
Claims-Konferenz. Und das sind wie viele, also 400 Mitarbeiter?
400 Mitarbeiter.
Und wer ist jetzt der Geschäftsführer namentlich?
Greg Schneider.
Greg Schneider sitzt in Amerika, in New York.
Und sitzt in New York.
Genau, weil da ist das Hauptbüro.
Da ist das Hauptbüro.
Na, ich frage deshalb, es gibt eben immer diese Stimmen in Deutschland, also die verstummen nicht, sind tatsächlich etwas leiser geworden, aber das Stereotyp, der Jude hält nur die Hand auf, um dem mal entgegenzusetzen, wo dieses Geld, das heute als Entschädigung gezahlt wird, eigentlich herkommt und wie viele Werte von Juden, die hier gelebt haben, immer noch unentdeckt sind. Also das war diese berühmte Hauptkunst. Man kann ja auch mal mit Zahlen arbeiten. Wir hatten in Berlin 120.000 Juden vor der Vertreibung. Es sind heute in ganz Deutschland rund 200.000 Juden, die hier leben. Das bedeutet, wo sind eigentlich die anderen, also wie viele Werte haben sich da übrigens in dieser Zeit, als die Juden noch hier in großer Zahl lebten, aufgebaut? Was ist alles in den deutschen Staat übernommen worden und so weiter. Also hier wird nicht damit gearbeitet, dass der Staat für eine Schuld aufkommt, sondern er muss nur Verantwortung dafür übernehmen, was er eingenommen hat und das zum Teil wieder ausschütten. Ich will das nur deshalb nochmal so deutlich sagen, um bestimmten Vorurteilen mal entgegenzutreten.
Ja, also für das Entgegentreten der Vorurteile würde ich A sagen, ist für diejenigen, die dieses Vorteil halten, überrascht es mich, dass sie, sagen wir mal, in anderen Kontexten kein Problem haben, sagen wir mal, Entschädigungszahlungen zu leisten. Manchmal berechtigterweise natürlich, ne, wenn es jetzt darum geht, um die Haft für Häftlinge aus der DDR. Beispielsweise. Sie haben kein Problem mit, sagen wir mal, unserem Eigentumsartikel. Ne? Das ist also, dass man halt ein Eigentum erwerben kann und man darf dieses Eigentum nicht entziehen. Und wenn man es entzieht, dann muss man es zurückgeben. Wenn man es nicht zurückgeben kann, dann muss man es entschädigen. Damit hat sonst im Grundsatz nie jemand ein Problem. Und es ist dann schon interessant, wenn man gerade in diesem Bezug dann das als ein Problem sieht, beziehungsweise anfängt zu problematisieren. Die Überlebenden, die eine Leistung erhalten, ist für uns nicht das Wesentliche, also es geht für uns nicht um das Geld, sondern es geht um die Anerkennung, das ist für die Überlebenden auch sehr wichtig, die Anerkennung, dass sie als Überlebende der Shoah wahrgenommen werden, in Bezug zur Bundesrepublik. Das ist eine Anerkennungsleistung. Und wir nennen es eben, sagen jetzt umgangssprachlich und für das Verständnis vielleicht eher Entschädigung. Aber natürlich geht's oder Wiedergutmachung, das ist ja nochmal ein Wort, ein Unwort. Es ist klar, dass es nicht darum geht, mit diesen Zahlungen sich moralisch so zu stellen, zu sagen, jetzt ist wieder alles in Ordnung, können wieder von Null anfangen. Ja. Sondern wie auch jetzt am Thema Raubkunst, was du auch gesagt hattest, wird auch nochmal deutlich, wie groß das Vermögen ist, was bis jetzt noch nicht restituiert worden ist.
So wahrscheinlich auch schwierig sein wird, überhaupt jemals alles.
Natürlich, also es gibt viele, viele Sachen, die halt nicht individualisierbar sind und sie können es nicht machen. Um jetzt auch noch sozusagen einen Gesamtkontext zu sehen oder ein Gesamtbild zu sehen, wir haben uns jetzt auf die Probleme fokussiert, dass überhaupt zu den Luxemburger Abkommen gekommen ist, dass überhaupt Überlebende der Shoah eine Leistung erhalten konnten, kontinuierlich über ihr ganzes Leben für andere war es eine Einmalleistung, ist für uns ein Riesenschritt, weil zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, konnte man Juden nicht ermorden, ohne hinterher eine Konsequenz davon zu haben. Und deswegen ist die Arbeit dieser Claims-Konferenz, die Arbeit meiner Organisation auch so wichtig, dass sie es eben durchsetzen konnte. Und wir sind, um das auch nochmal zu sagen, letztendlich für viele Konflikte sind wir, die es heute auf der Welt gibt, für Genozide, die es heute auf der Welt, die es gegeben hat, sind wir auch immer sozusagen eine Art Referenzpunkt.
Ich hätte noch eine Ergänzung dazu. Und zwar, wenn es zum Beispiel um diese Ghetto-Renten geht oder wenn es darum geht, nachzuweisen, man war im KZ, musste dort ins Arbeitslager und möchte jetzt für diese Zeit in irgendeiner Form eine Anerkennung in Form einer Rente. Mhm. KZ-Mitarbeiter, Witwen von KZ-Mitarbeitern, Menschen, die in Polen die Aufsicht geführt haben über Arbeitslager, die in den Arbeitslagern für Firmen tätig waren, all diese Leute konnten ihre Arbeit nachweisen, nur die Juden nicht, weil eben, wenn es keine Listen gab, wo sie drin standen, sie erst diese Anträge stellen mussten, was ja auch schon wieder eine Art von Differenzierung ist zu denen, die einfach sagen, ich war da, ich habe da gearbeitet, ich kann das nachweisen. Also ich finde das eher sehr, sehr wichtig, dass, was du gesagt hast, die Anerkennung ihrer demütigenden Zeit, die ihnen auch vielleicht eine gewisse Art von Bildung entzogen hat, die andere haben konnten. Die konnten in die Schule gehen, studieren. Die Juden saßen in KZs, in Ghettos, in Verstecken, in Arbeitslagern und konnten das nicht. Das heißt, ihr ganzes
Leben. Und hinterher kamen sie ja mit nichts raus und mussten sofort anfangen, irgendwie eine Arbeit zu finden und konnten ebenfalls nicht weiter studieren.
Genau. Also es ist nicht nur, dass da etwas Hilfe gewährt wird, sondern wie, ich finde das wahnsinnig wichtig, den Punkt Anerkennung. Ja. Und ich glaube, dass vielleicht einer der Gründe, warum heute auch sehr viel Judenhass in der Welt ist, die Tatsache ist, dass man nicht versteht, wie die das immer wieder schaffen, aus ihrem Elend herauszukommen und nicht nur das, sondern auch immer noch in der Wissenschaft, in der Kunst, in vielen Bereichen auch wieder mitzuspielen an der Spitze. Ja, also wir wollen nur noch einen kleinen Nachsatz Kannst du noch ein bisschen was sagen, wie es ist? In der ganzen Welt haben sich also Juden angesiedelt, Sozialsysteme werden unterstützt.
Also wir unterstützen keine Sozialsysteme von anderen Ländern. Was wir machen ist, es gibt das normale Sozialsystem, ja. Und für die Überlebenden, die mehr brauchen aus gesundheitlichen Gründen, ist aber von ihrem eigenen Sozialsystem nicht bekommen, da legen wir sozusagen, da springen wir ein.
Was ist, wenn es keine Überlebenden mehr gibt? Was wird dann die Aufgabe der Claims sein? Wird es noch immer 400 Mitarbeiter brauchen oder vielleicht ein bisschen weniger?
Nein, natürlich nicht. Es wird keine 400 Mitarbeiter brauchen. Es sind zurzeit, wir sind jetzt mit einer Studie rausgekommen in diesem Jahr 2024, 245.000 Überlebende gibt es weltweit. Davon die meisten in Israel, 50%, USA und Russland, aber auch Deutschland. Hat knapp 6% aller Überlebenden in der Shoah leben in Deutschland. Das ist natürlich unser Hauptfokus. Wenn es Überlebende in vielleicht 10 Jahren in einer kleineren Zahl geben wird, ist klar, hatte ich auch schon betont, liegt es uns sehr am Herzen, dass wir die Bildung über die Shoah an die nächsten Generationen weitergeben. Sowohl an jüdische nächste Generation, aber auch an nicht-jüdische Generation. Warum ist das so wichtig? Es ist so wichtig, weil wenn Sie heute über den Holocaust sprechen, über die Shoah sprechen, können Sie das aus verschiedenen Blickwinkeln tun. Sie können das tun aus einer Täterperspektive, aus einer Beisteller-Perspektive, aus einer polnischen Perspektive, einer deutschen Perspektive. Und wir sehen, dass das halt immer mehr darüber die Holocaust-Bildung auch erfolgt. Ja? Und wer übernimmt aber dann die Opferperspektive? Wer stellt sicher, dass das, was in Überlebenden passiert ist, was hier in Familien passiert ist, wer überträgt das? Welche Organisation steht dafür? Wer steht dafür, dass die Stimme der Überlebenden halt weitergegeben wird? Und wenn wir über Bildungsprogramme reden, dann reden wir jetzt über eine riesige Bandbreite, also von Museen, wissenschaftliche Arbeiten. Beispielsweise hatte man immer angenommen oder hatte man sozusagen eine Wissenschaft recherchiert, dass es ungefähr 4000 Lager, Ghettos, Camps gegeben hat. Wir haben eine Langzeitstudie finanziert. Und es kommt heraus, dass es über 40.000 gewesen sind. Etwas, was völlig neu ist. Wir sind diejenigen, die beispielsweise Filme finanzieren, wie Son of Soul, der den Oscar gewonnen hat. Das ist ein
schlimmer Film.
Ein Film, es ist ein Film, der beispielsweise, wo es eben an unserer Finanzierung für die Machbarkeit, Umsetzbarkeit, wäre es dann unsere Finanzierung, wenn wir nicht finanziert hätten, wäre gescheitert. Es fehlt halt.
An diesen Film werde ich mich mein Leben lang erinnern. Das ist ein ungarischer Film. Ja. Da hat der Protagonist, Soul, der hatte auf der Schulter eine Kamera. Wir haben sozusagen als Zuschauer seine Perspektive eingenommen. Und seine Aufgabe war es, im KZ die Menschen aus den Zügen in die Gaskammern zu leiten, um ihn und ihn
vorher.
Genau. Und er hat die dann hinterher rausgezogen, nackte Menschen. Also es war so realistisch, dass ich nur froh war, dass ich meine Mutter nicht mitgenommen habe in diesem Film, weil das habe ich nicht erwartet. Und ich glaube, das ist ein unglaublich wichtiger Film, weil Menschen ja oft emotional Zeit brauchen, um sich in eine Situation hineinzudenken. Also genau, die Serie Holocaust war ja auch so ein wichtiger Faktor 85, dass die Menschen hier in Deutschland auch mal anfingen, die Opferperspektive einnehmen zu können. Und das ist auch in diesem Film. Also insofern, entschuldige die Unterbrechung.
Das ist ja genau der Punkt.
Genau.
Ja. Sie machen einen Film, der, ich glaube, der hat auch einen Oscar gewonnen, Zone of Interest.
Ja, der hat ihn gewonnen.
Der hat ihn gewonnen, ja. Der kommt, und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, also in Ordnung im Sinne von wegen, der hat dann halt einen anderen Fokus gehabt, der Film. Ja. Da ging es halt nur um die Täter gehen. Da hatte man gar keine, also hat man quasi kein Opfer gesehen.
Ich muss ihn mir noch anschauen.
dann so, das ist, also wir haben gesagt Wissenschaft, wir haben gesagt Film, wir haben gesagt neue Medien. Wir arbeiten nicht nur an Hologrammen, sondern auch an VR-Brillen beispielsweise. Wir arbeiten an Übersetzungen von Holocaust-Literatur, sagen wir mal Anne Frank beispielsweise, auf Farsi zu übersetzen oder in anderen arabischen Sprachen zu übersetzen. Wir haben ein Programm gehabt, in dem wir arabische und muslimische Influencer beziehungsweise Personen, die halt in der Gesellschaft, in der arabischen Gesellschaft oder muslimischen Gesellschaft sehr aktiv gewesen sind, sie nach Israel zu bringen, nach Yad Vashem und danach von dort aus sie zu einem Besuch des KZ Auschwitz zu mitzunehmen. Also es ist, die Bandbreite ist enorm.
Die wird noch bleiben, auch wenn keine Überlebenden mehr da sind. Und weil du gerade die arabischen Influencer ansprichst, wirklich letzte Frage. Hättest du dir denken können, vorstellen können, was am 7. Oktober passiert ist? Und nicht nur das, das ist ja schon schlimm genug. Aber was jetzt an Reaktionen in der, also weltweit passiert, in Australien, in Amerika, in den arabischen Ländern ohnehin, aktuell gibt es wohl in New York City Plakate, auf denen auf Englisch steht, Babys sind auch Besatzer und Vergewaltigung ist Widerstand. Und darunter Free Palestine by any means necessary. Also freie Palästina mit allen Mitteln. Das bedeutet, das sind Züge von Vernichtungsfantasien gegen Juden. Die richten sich nicht gegen alle anderen, die da eine Rolle gespielt haben. Hättest du dir das gedacht?
Nein. Ich habe das völlig unterschätzt. Was wir gesehen haben am 7. Oktober ist ein Pogrom. Und was wir nach dem 7. Oktober gesehen haben, ist, wie groß die gesellschaftliche Bereitschaft war, ein solches Pogrom als Normalität dastehen zu lassen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ein großer Teil der Linken in ihrer Ideologie so verklärt ist, dass sie das Menschliche nicht mehr sehen. Und bereit sind, so extrem zu reagieren. Und was mich sehr, sehr beunruhigt, ist, wie es handelt sich um ein Phänomen, das überall auf der westlichen Welt stark vorhanden ist, egal ob in Amerika, egal ob in Deutschland. Und es handelt sich um ein Phänomen, aber wenn ich sage Phänomen, dann klingt das halt so abstrakt. Für uns ist das eine ganz konkrete Bedrohungslage hier vor Ort. Ja. Und die eine der Hauptproblematiken, das haben wir Hunderte bestimmt auch gesagt, ist, es geht jetzt nicht darum, dass es um, sagen wir mal, Leute geht, die intellektuell keine größere Rolle spielen, sondern wir, und das ist der große Unterschied, wir sind jetzt in einer Zeit, in der ein großer Push im Sinne des Judenhasses von Leuten ausgeht, die intellektuell mitspielen können. Und da geht es halt um Universitäten und die Reaktion der Universitäten. Und es ist völlig klar, dass wir in eine Zeit reinkommen, in der sich fast alles, also in der wir uns fast allem unterordnen müssen. Egal, ob es die Kunstfreiheit ist, egal, ob es die Wissenschaftsfreiheit ist. Ja, es gibt in der Abwägung zwischen Judenhass und Wissenschaftsfreiheit, Kunstfreiheit, ist mein Gefühl, dass wir ein Teil der Gesellschaft, der darin aktiv ist in diesem Bereich, den Judenhass immer unterordnet zu diesen Freiheiten, die sie haben. Und das besorgt mich sehr.
Ja, man kann sagen, Menschen mit Bildung sind auch nicht immer klug. Und ich habe immer diesen Spruch gehört, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Mittlerweile muss ich das erweitern und sagen, die Welt wird den Juden das nicht verzeihen. Das ist jetzt ein etwas trauriges Ende unseres Gesprächs. Ja. Aber ich glaube, wir dürfen auch nicht zu blauäugig sein und denken, alles ist in Ordnung. Ich glaube, wir haben uns die letzten 80 Jahre auch in einer Sicherheit gewiegt, die wir heute in Frage stellen müssen. Und vor allen Dingen in Israel wird es viel aufzuarbeiten geben, wie es überhaupt dazu kommen konnte, zu dieser Sicherheitslücke, die da passiert ist. Also das Wort Lücke ist schon Euphemismus. Aber wir haben es immer geschafft. Wie sagen die Juden? Sie haben uns verfolgt. Wir haben gewonnen. Lasst uns essen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute für deine Arbeit und danke für das Gespräch.
Bitte, sehr gerne.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.